Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich stelle mich auch noch kurz vor für die Leute, die zum ersten Mal da sind vielleicht. Ich heiße Lothar Sommer und bin seit 1. März hier im Bezirk Gemeinschaftspastor und Jugendreferent. Und liebe Grüße auch von Tabea. Sie war schon auf dem Weg hierher mit den Kindern, aber der Luca geht es nicht gut, deswegen musste wieder umdrehen. Aber genau, die gehören auch noch zu mir. Und ja, bevor ich mit der Predigt anfange, möchte ich einfach auch noch einsprechen. Jesus, vielen Dank, dass wir hier sein können. Vielen Dank, dass du es möglich machst, dass wir hier im Raum sind, dass wir uns hier treffen können. Hier bin ich in deinem Namen. Und ich bitte dich jetzt, dass du mir einfach die Worte schenkst, die du willst, dass ich sage, und dass das rauskommt, was dir am Herzen liegt. Dass du einfach sprichst zu uns. Öffne du unsere Herzen, unsere Ohren. Danke für deine Gegenwart. Amen. Ich weiß nicht, was ich von euch noch daran erinnern kann. Das ist schon eine Weile her, aber so royale Ereignis. Das letzte Mal am 29. April 2011. Ich habe hier auch ein Foto mitgebracht. Wer es noch weiß. Oft in der Klatschpresse, aber 29. April, also fast Hochzeitstag, das englische Königshaus in Feierstimmung. Prinz William heiratet Kate Middleton. Und neben den Gästen, die da geladen waren, ich weiß nicht mehr genau wie viele, 2000 oder so, da haben weltweit, könnte jetzt eine Schätzfrage machen, über 2 Milliarden Menschen haben diese Hochzeit live verfolgt. Ich weiß nicht, wer schon geheiratet hat, wie viele da zugeschaut haben. Wahrscheinlich waren es keine 2 Milliarden, bei uns waren es keine 2 Milliarden, aber live im Fernsehen, bei YouTube, auf der ganzen Welt und eine ja, richtige Traumhochzeit. Und wer damals zugeschaut hat und vielleicht schon so feuchte Augen gekriegt hat, Taschentücher ausgepackt hat, dem geht es vielleicht heute bei dem Text ganz ähnlich. Und ja, der kann vielleicht schon mal die Taschentücher rausholen. Ich lese uns die ersten Verse. Hier nochmal der Titel von heute, wie es auch in dem Textplan steht. Schlag die Liebe nicht aus. Der Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 22, die Verse 1 bis 14. Ja, der erste Vers. Da begann Jesus und redete Gleichnissen zu ihm und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Es klingt wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Nach meterlangen Schleppen am Hochzeitskleid, Kutschen mit 24 weißen Schimmeln vorne dran, winkende Adelige, Blumenmeisen, Lachende und Jubelnde, einem Untertan und so weiter. Sehr vielversprechend, wenn man romantische Bücher oder romantische Filme mag. Den anderen, die das hören, da rollt es vielleicht schon so die Fußnägel hoch, so, ich will lieber was anderes gucken. Aber ja, die kommen auch auf ihre Kosten, keine Angst. Und die Bibel, weil eben die Bibel ist kein Märchenbuch, kein Klatschblatt im Wartezimmer, sondern sie bringt uns ziemlich schnell wieder zurück in die Realität. Und bevor ich zu dem eigentlichen Text nochmal richtig komme, da lohnt sich ein Blick auf den Kontext, wo, in welchem Zusammenhang steht dieser Text eigentlich. Und wir befinden uns, ja, so, ich sag mal, kurz vor Ostern, nicht im Jahresanfang, da sind wir schon vorbei, aber in diesem Text. Und Jesus, er ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da kommen so Dinge wie der Einzug in Jerusalem, es wird deutlich, Jesus so wirklich so auf der letzten, wichtigsten, wenn man so will, Strecke, in seinem Leben, in seinem Wirken auf der Erde. Und Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, nach Golgatha, zur ultimativen Einladeaktion am Kreuz. Und eine Einladeaktion für nicht nur einen Gottesdienst, sondern für eine Hochzeit. Für eine Hochzeit, die mal, ich nenne es mal so, im Himmel oder in der Erde wird. Auf den Mikrospindel. Und Jesus ertrifft gewissermaßen Hochzeitsvorbereitung. Das wird deutlich in dem Kapitel 21 schon, wo Jesus ganz handgreiflich, kann man fast sagen, welche mit den Händen zupackt und für diese Hochzeit schon mal aufräumt. Da ist die Tempelreinigung drin. Jesus geht in den Tempel, schmeißt die Tische um und treibt die Händler aus dem Tempel, um klarzumachen, worum es bei dieser ganz großen Hochzeit, für die er einlädt, worum es da geht. Und Jesus, er bereitet nicht nur mit den Händen vor, sondern auch verbal. Er nennt der religiösen Elite ja, die er so ganz konkret auch verbal angreift. Er nennt ihn zwei Gleichnisse, die ja die Leute da wirklich von Kopf stoßen und sehr direkt konfrontieren. Und die religiösen Führer, sie sind außer sich, sie denken, was redet denn der da? Wollen Jesus am liebsten den Mund verbieten, aber anstatt sich den Mund verbieten zu lassen, setzt Jesus noch eins drauf. Und genau mit diesem Gleichnis, mit dem, worum es heute geht. Mit diesem Gleichnis von der königlichen Hochzeit. Und ja, es ist für die Leute, die es hören im Tempel, die dazuhören, für sie ist keine romantische Seifenoper und so eine Live-Schalte ins englische Königshaus, sondern es ist eine ganz explosive Mischung. Das ist ein Zündstoff und Jesus lässt in gewisser Weise an dem Punkt die Bombe platzen. Das Volk oder vor allem die religiösen Führer in der Zeit, sie haben dieses Bild ja wie von so einer Traumhochzeit. Wir, das Volk Israel, Gott, wir zusammen, wir so mit an der Spitze, klar, Gott, Messias, der verheißene Retter, ganz an der Spitze, aber wir mit dabei, wir so wie so eine Traumhochzeit, stehen im Mittelpunkt. Und ja, Jesus, wirklich lässt dieses Bild platzen, er zerstört das Bild und er weiß auch ganz genau, was das für Folgen für ihn hat. Und das fasziniert mich an diesen Gleichnissen, wenn Jesus ein Gleichnis gebraucht, wie einfach dieses ganze Gleichnis, eigentlich sehr simpel aufgebaut, es geht um einen König, der eine Hochzeit veranstaltet, es geht um Einladungen, es geht um Gäste, die nicht kommen wollen und was daraus wird. Und trotzdem sind die Gleichnisse Jesu so tiefgründig, so vielschichtig, dass selbst eine große Zwiebel nicht mitkommen wird. So viele verschiedene Schichten und man packt eine Schicht aus und es kommt eine nächste und man kann so tief graben und wird irgendwie nie fertig. Aber hier in dieser Geschichte, in diesem Gleichnis, da ist der Fokus gar nicht so sehr auf der Hochzeit, gar nicht so sehr auf dem Bräutigam, auf dem Sohn des Königs, sondern im Zentrum von diesem Gleichnis steht der König selbst. Ein König, der zu einer Hochzeit einlädt und ganz einfach gesagt Gäste, die nicht kommen wollen. Oder noch schärfer, ja, der König, salopp gesagt, am Hindern vorbeigeht, die überhaupt keine Lust haben auf den König, die den König verachten. Und wenn man das liest, ja, die Frage, was hat es mir konkret heute, so eine Hochzeitsgeschichte von vor 2000 Jahren, was sagt es mir konkret heute? Und ich glaube, dass es ganz schön viel zu sagen hat. Und ich möchte in diesem Text, recht langer Text, und ich möchte Stück für Stück an dem Text entlang gehen und habe mir als Gliederung gedacht, was könnte passen? Dieses Kinderlied, wir sind eingeladen zum Leben, die ersten Zeilen passen ganz gut, finde ich. Wir sind eingeladen zum Leben, unser Gastgeber ist Gott, ja Gott. Der erste Punkt, wir sind eingeladen zum Leben. Ja, Jesus, er steht immer noch im Tempel, im Vorhof und wo er vorher noch geantwortet hat oder auf Fragen oder vielleicht auch Anschuldigungen reagiert hat, da ergreift er jetzt selber das Wort und fängt an zu reden. Und ich lese es nochmal. Da begann Jesus und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen. Ja, was hier so raussticht, der König, von dem hier berichtet wird, er lädt ein zu einem Hochzeitsfest in seinem Reich, in seinem königlichen Reich. Und das tut Gott, der hier als König dargestellt wird, das tut er durch die ganze Bibel hindurch, durch die ganze Weltgeschichte hindurch. Er lädt ein, er lädt uns ein, er lädt die Menschen ein. Und das tut er nicht aus der Ferne, durchs All irgendwie und ruft da von einem anderen Planeten her, sonst würden wir es gar nicht hören, sondern so nah, dass wir es hören können. Mit solchen Worten wie dieses Gleichnis, dass wir es verstehen können. Und wenn man hier in diesem Gleichnis auf die Gästeliste schaut, da fällt einem was auf, und zwar die Gäste, die in diesem Gleichnis eingeladen werden, das sind nicht irgendwie, die hören das zum ersten Mal oder so, sondern die Gäste, es sind schon geladene Gäste. Die erste Einladung an sie, die ging schon raus. Und ja, wenn man so diesen geschichtlichen Hintergrund guckt oder wie damals mit den Hochzeiten war, es hat sehr lange gedauert, bis so eine Hochzeit vorbereitet war. Mit Sicherheit auch eine königliche Hochzeit. Da gibt es nicht nur geschwinden Döner ums Eck, sondern es braucht Zeit, das vorzubereiten. Und viel Zeit, es vorzubereiten. Und ja, es hat auch Tage gedauert für die Gäste, je nachdem, um zu dieser Hochzeit zu kommen. Und deswegen, die Gäste, sie hatten vielleicht schon zugesagt, sie hatten es schon im Kalender stehen, sie haben die erste Einladung schon bekommen. Und jetzt kommen die Boten noch einmal vom König und sagen, hey, bald geht's los, bald startet die Hochzeit, werft euch in Schale, zieht euch euer Festkleid an, die passenden Kleider für die Hochzeit und macht euch ganz konkret auf den Weg. Kommt und ja, diese Atmosphäre, geladen voller Spannung, voller Vorfreude, vor allem im Königshaus, diese Vorfreude auf dieses große Fest, das ansteht. Aber dann das Gleichnis, wäre kein Gleichnis Jesu, wenn es einfach so smooth durchlaufen würde, dann ist es, als würde man ja wie von so einer Live-Schaltung aus dem romantischen englischen Königshaus umschalten mit der Fernbedienung und in einem ganz anderen Film landen, in einer ganz anderen Szene. Und hier, es heißt, eben die Gäste sind eingeladen, aber sie wollten nicht kommen. Und man liest es ja, ja, sie wollten halt nicht kommen, haben was anderes vorgehabt. Man legt sich nicht so recht fest. Aber wenn das die Hörer damals gehört haben, ich schätze, denen ist die Kinnlade runtergefallen. Und es war wirklich eine riesengroße Frechheit, sowas geht gar nicht. Wenn der König einlädt, da kann man nicht sagen, nö, ich komme nicht, kein Bock. Das geht nicht. Absolutes No-Go. Doch sie wollten nicht kommen, aber Jesus, er gebraucht hier so ein krasses Bild, dass die Zuhörer denken, was? Das ist doch wahnwitzig, total absurd. Sowas gibt es doch gar nicht. Und die Gäste, sie wollen nicht nur einfach kommen, weil halt jemand krank wurde oder was Wichtigeres da war, sondern, wie es beschrieben ist, ist diese Einladung, sie haben sie wirklich hartnäckig abgelehnt. Nee, ich weiß nicht, wie oft die Boten das gesagt haben. Hey, komm doch, es ist die Zeit, es ist bereit. Nö, kein Bock, ich will nicht. Wie so ein trotziges Kind, das halt nicht will. Wie wenn ich früher in den Kindergarten musste. Nö, ich will nicht. Und wie reagiert der König? Auch dieses Spannende in dieser Geschichte für die Zuhörer. Was macht der König jetzt? Und vielleicht entgegen aller Erwartungen, er kommt ihnen nochmal entgegen. Er sagt nicht, okay, dann halt nicht, sondern er versucht es nochmal, er versucht es mehrmals, wie in den nächsten Versen ab Vers 4. Da sandte er nochmals andere Knechte und sprach, sagt den Geladenen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Sie aber achteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere zu seinem Gewerbe. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Als der König das hörte, wurde er zornig, sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Also spätestens jetzt hat diese Geschichte nichts mehr mit Rosamunde Pilcher oder Linda de Mol zu tun, wer die noch kennt von Traumhochzeit früher. Hier geht es nicht nur um eine Einladung zu einer Party, sondern was die Gäste hier ausschlagen, das ist nicht nur die Einladung zu einem Fest, sondern die Gäste schlagen wirklich die Einladung zum Leben in den Wind. Anstatt im Hochzeitsmahl, da geben sich mit leeren Windbeutel zufrieden, die nicht satt machen, die auf Dauer nicht das Leben geben. Und noch schlimmer, sie verachten den König, nicht nur mit Worten, sondern indem sie andere Dinge wie ihren Acker, wie ihren Beruf, ihr Gewerbe, ihr Geld, ihre finanzielle Sicherheit und so weiter zu ihrem König machen. Das nimmt die Stelle ein, die eigentlich Gott gehört. Und dieses, aber sie achtete nicht darauf. Sie haben es in den Wind geschlagen, steht zu diesem, ja wie so ein schreiender Gegensatz, zu dieser Sorgfalt, zu dieser Langmut, zu diesem enormen Vorbereiten und Werben, das der König hier gezeigt hat. Und Jesus mit diesen Worten hier ergreift auch einen Teil aus dem Alten Testament aus, wo ich uns kurz ein paar Verse daraus lesen will. Aus Sprüche 9, die da sehr gut passen dazu oder ja, gleichen Wortlaut haben teilweise. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut und ihre 7 Säulen behauen. Sie hat ihr Vieh geschlachtet, ihren Wein gemischt und ihren Tisch bereitet und sandte ihre Mägde aus zu rufen, oben auf den Höhen der Stadt. Wer noch unverständig ist, der kehre hier ein. Und zum Toren spricht sie, kommt, esst von meinem Brot und trinkt von dem Wein, den ich gemischt habe. Verlasst die Torheit, so werdet ihr leben. Und geht auf dem Weg der Klugheit. Ja, es ist alles bereitet und hier geht es darum, dass Leute die Weisheit verachten. In anderen Worten, sie verachten es, so zu leben, wie Leben gelingen kann. Die Weisheit, das Leben so zu gestalten, dass Leben gelingt, dass das Leben auch in gewisser Weise fest ist und nicht ins Leere läuft. Und eben in diesem Gleichnis, die geladenen Gäste, sie wollen nicht kommen. Und bei manchen Gästen ist man vielleicht froh, wenn sie nicht auftauchen oder wenn sie lieber absagen oder so. Aber, und das finde ich dieses Spannende oder dieses Interessante an diesem Gleichnis, an diesem Text, an der ganzen Geschichte, der König, er wollte genau mit diesen Gästen, die er eingeladen hat, die er bewusst eingeladen hat, die Hochzeit seines Sohnes feiern. Er wollte bewusst ja mit dem Volk Israel diese Hochzeit seines Sohnes feiern. Und eben Jesus, er spricht hier ganz direkt die religiösen Führer aus dem jüdischen Volk an, die Jesus als den Retter, als den Messias, als den Sohn Gottes ablehnen und so den Menschen auch im Volk den Weg versperren zu dieser königlichen Hochzeit, die es vom Weg abdrängen, aus der Bahn schmeißen. Aber in diesem Gleichnis, und das glaube ich auch für heute, er spricht auch uns ganz persönlich ein. Und Jesus, er lädt auch uns ganz persönlich ein. Denn das Reich Gottes, jeder, der kommt, ist ein Eingeladener. Jeder, der sagte, ich will bei Gott sein, ich will an dieser Hochzeit teilnehmen, der kommt, weil jemand ihn gerufen hat. Weil letztendlich Jesus ihn gerufen hat, eingeladen hat. Und ich glaube, keiner kommt selber auf die Idee, okay, ja, da gehe ich hin, sondern Gott ist ein Gott, der ruft, Jesus ist ein Retter, der ruft. Und es war letztendlich nicht unsere Idee. Und wenn ich diese Einladung Gottes annehme, wenn ich sage, jawohl, ich komme, vielleicht einen Antwortbrief schreibe, ich habe es mir eingetragen, ich komme, dann befinde ich mich auf dem Weg zur Hochzeit. Ganz einfach gesagt, die Hochzeit steht noch aus, in der Ewigkeit, aber wir befinden uns auf dem Weg zu einem Hochzeitsfest. Und auch wenn es noch aussteht, ich befinde mich auf dem Weg dahin. Das kann man ganz verschieden ausfüllen, was das bedeutet. Das heißt, wenn ich sage, jawohl, ich will mit anderen Christen zusammen sein, ich will mit anderen Christen, mit anderen Leuten Gottesdienst feiern, wenn ich das Abendmahl nehme, wenn ich in der Bibel lese, wenn ich mit Jesus rede, wenn ich sage, jawohl, ich will dabei sein, dann sage ich, ich komme. Ich komme zu dieser Hochzeit, ich reserviere mir einen Platz, ich bin auf dem Weg, auch wenn ich noch nicht ganz angekommen bin. Und eben die Frage an uns, an mich persönlich, bin ich wirklich auf dem Weg zu dieser Hochzeit oder habe ich halt mal gesagt, ja, ich komme, aber ich verachte letztendlich den König, der auf mich wartet. Ich kann jemand sein, der sagt, ja, okay, Gott ist super, Gott ist cool, aber innerlich verachte ich ihn, innerlich will ich der Einladung gar nicht folgen, sondern mir kann doch keiner sagen, was ich tun soll. Mir kann doch keiner sagen, wann ich irgendwie dahin kommen soll oder so. Oder was ich machen soll. Und das Spannende auch eben in diesem Gleichnis, es hat zum einen eher wirklich eine Warnung drin, aber zum anderen auch ein Trost. Denn jetzt kommt wieder eine Warnung. Aber ganz klar, bei einer Hochzeit, wenn ich sage, okay, die Hochzeit ist am 22. Juli, ist unser Hochzeitstag, schon ein paar Jahre her, aber wir haben die Einladung verschickt und wenn Leute gesagt haben, ja okay, 22. Juli passt mir nicht, ich komme halt am 24., dann war klar, die Feier war vorbei, die Party war vorbei, da war keiner mehr da. Man kann vielleicht an die Kirche klopfen, man kann irgendwie beim Partyservice vorbeigehen und gucken, ob noch ein paar Reste rumliegen. Aber diese eigentliche Feier, ja, die war vorbei. Und ganz konkret gesagt, wenn es wirklich einen Gott gibt, wenn es wirklich diesen König gibt, der uns einlädt zu einer Hochzeit, dann können wir nicht irgendwann kommen, sondern müssen wir kommen, wenn er uns ruft, wenn er sagt, hey, es ist dran. Es gibt aber auch einen Trost oder eine Ermutigung in dieser Geschichte. Manchmal denke ich eben, ja, bin ich wirklich dabei? Habe ich wirklich irgendwie das Recht, dahin zu gehen? Bin ich wirklich auf dem Weg oder so? Und ich glaube, wenn ich mir allein die Frage schon stelle, dann zeigt es schon, dass ich auf dem Weg bin. Dann zeigt es, dass Gott mich liebt, dass er auf mich wartet und ja, dass ich auf dem Weg bin. Aber an uns ist dran, diese Einladung Gottes zum Leben, wir sind eingeladen zum Leben, das nicht auszuschlagen, sondern uns auf den Weg zu machen, auf dem Weg zu sein, zu Gott hin. Ja, es tritt so scharf auch raus, wie die eingeladenen Gäste, sie wollten nicht kommen, Aber er meint, dass die Hochzeit dadurch ins Wasser fällt, dass sie halt nur im kleinen Kreis feiern. Der hat noch nicht verstanden, wer der Gastgeber wirklich ist. Und das ist der zweite Punkt. Unser Gastgeber ist Gott. Der Gastgeber, um den hier geht, das ist Gott, Gott selber. Und auch hier, dieser Gastgeber, es ist keine orientalische Märchenfigur mit einem komischen Gewand oder so, sondern Jesus vergleicht hier in diesem Gleichnis und auch in anderen Gott mit dem König. Und er zeigt so, wie sich ja Gott zum einen diese uneingeschränkte Macht, die Gott hat, und wie sich das mit dieser ganzen Fülle der Gnade, mit diesem ganzen ja, Gnadengeschehen auch, wie sich das miteinander verbindet. Und ich lese weiter den Text. Dann sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereitet, aber die Geladenen waren nicht würdig. Darum geht hin an die Kreuzung der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse und gute, und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Und ich glaube, das war ja der nächste Satz, der die Pharisäer wirklich auf die Palme gebracht hat. Und wenn wir gucken, so ein bisschen weiter, Jesus war auf dem Weg nach Ostern oder zu diesem, nach Golgatha, ans Kreuz und zur Auferstehung. Und was wir lesen, ist eben, als Jesus gekreuzigt wird, dieser Vorhang im Tempel, er reißt entzwei. Ich weiß nicht, ob man diesen Riss, dieses Ratschen so gehört hat. Aber so ein bisschen, als hätte Gott, wie so die Gästeliste für sein Hochzeitsfest, als hätte es zerrissen und eine ganz neue geschrieben. Jeder durfte jetzt kommen. Es war nicht ein auserwählter Kreis, sondern jeder, der wollte, durfte direkt zu Gott kommen. Gute und Böse waren eingeladen. Und ich glaube, da waren Leute dabei oder sind immer noch, die man jetzt vielleicht, wenn man selber heiratet, nicht so gern auf der Gästeliste hätte oder die vielleicht als allererste ans Buffet gehen und sich irgendwie die Tupperschüsseln voll machen, die Weinfässer leer trinken und nicht mal Danke sagen und verschwinden oder so. Und heute ist ja nicht mehr so üblich, aber ich kann mich auch noch gut daran erinnern, als früher noch so ein Hochzeitszug wirklich gab, als ja die Hochzeit stattfand und die Leute von dem Haus der Braut in die Kirche gelaufen sind und die ganze Hochzeitsgesellschaft so in Reihe und Glied hinterher, Brautpaar vorne weg und die anderen hinten dran. Und so war es auch früher. Das war so der entscheidende Vorgang eigentlich bei so einer Hochzeit früher, dass der Bräutigam mit seinen ganzen Gästen die verschleierte Braut aus dem Haus ihrer Eltern zu seinem Haus heimführt. Und da, wo eben dann die Feier und alles vorbereitet war. Und ich weiß nicht, wem man eben so da drin will oder wie, wenn man selber in so einen Hochzeitszug anführt, wenn man da gern so hinter sich laufen hätte oder ob es auch ziemlich peinlich wäre, wenn der und der dabei wäre. Und auf jeden Fall, wenn Gott einlädt, ich glaube, da sind auch Leute dabei, wo es den Pharisäern, den Schriftgelehrten, denen es ziemlich peinlich gewesen wäre. Das ging gar nicht. Die mit denen zusammen in einem Hochzeitszug, das geht überhaupt nicht. Und es waren bei Jesus ja Prostituierte, Zöllner, unreine Leute, die moralisch verurteilt wurden, ausgeschlossene Leute, die keiner haben wollte. Aber genau die, sagt Jesus, hey, euch will ich in meinem Hochzeitszug, euch will ich auf meiner Gästeliste. Und nicht nur die, auch die Guten in unseren Augen. Und kann sein, ich habe schon mal von dem berichtet, wie wir das in Japan, wer es nicht weiß, wir waren Missionare in Japan, wie wir das erlebt haben. Und das zu sehen, wie Leute ja sich wirklich so in diesen Hochzeitszug, in die Gästeliste einreihen können. Das ist der Sakai-san, der jahrelang im Rotlichtviertel in Tokio gelebt hat, sein Unwesen getrieben hat und der sein Leben da so ruiniert hat, dass er raus musste, wo klar war, wenn er nicht aufhört mit dem Lebensstil, dann geht er dran zugrunde, dann stirbt er dran und der auf einmal bei uns in der Gemeinde stand. Und er hat mir erzählt eben, dass er schon vor 17 Jahren davor im Jugendgefängnis von einem christlichen Pastor oder vom Pastor ein christliches Buch geschenkt bekommen hat, wo es um Jesus ging. Und er hat es links liegen gelassen, 14 Jahre so weitergelebt und hat gemerkt, okay, es geht nicht weiter. Und er hat wirklich ganz konkret so die Einladung Gottes irgendwie gespürt. Er hat dann gesehen, oh, da ist ein Schild Kirche, der hat dann in der Nähe von der Kirche gewohnt. Und er stand auf einmal da in der Gemeinde und hat mir erzählt, irgendwie Jahre davor er schon durch dieses Buch angesprochen wurde, ist ihm wieder eingefallen, hat drin gelesen und von da an kam er jede Woche in die Kirche. Wir haben uns jede Woche getroffen, haben zusammen die Bibel gelesen und ich durfte von diesem Hochzeitsfest erzählen, um das in diesem Gleichnis auch geht. Und er hat den Schritt gewagt, er hat gesagt, jawohl, auch mit dem, wie ich bin, wer ich bin, ich möchte auf der Gästeliste stehen. Ich möchte zu Gott kommen. Ich möchte an dieser Hochzeit teilnehmen. Und er hat sich eingereiht in diesen Hochzeitszug, Jesus hinterher. Und auch die Frage an uns, ja, wo reihe ich mich ein? Bin ich jemand, der sagt, okay, ich will dahin? Oder egal, wer mit wem ich da laufen muss? Oder bin ich jemand, der am Rand steht und mit dem Finger drauf zeigt, ach, guck mal, was da für Gestalten drin sind oder so? Ja, und im Gegensatz zu den eigentlichen Gästen, da haben die, die vielleicht gar nicht wussten, dass überhaupt eine Hochzeit veranstaltet wird, die waren auf einmal drin, die waren auf einmal im Hochzeitssaal, saßen am Tisch und der Saal hat sich gefüllt. Und die Party konnte starten, das Hochzeitsfest konnte starten und man könnte jetzt sagen, oh jawohl, Amen und alles wäre gut. Aber der Text, er geht noch weiter. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Passt das in einen Hochzeitstext? Passt das in eine Hochzeitseinladung? Wenn man auf einer Hochzeit war und man erzählt, wie in der nächsten Woche seine Arbeitskollegen davon, die fragen, hey, wie war die Hochzeit? Ja, war gut, ist nur einer rausgeflogen und Zähne klappern, gefesselte Hände und so weiter. Das passt irgendwie so gar nicht. Und man würde es vielleicht gerne rausstreichen, diesen Part aus diesem Hochzeitstext. Und trotzdem steht er drin und trotzdem ist er wichtig und hat uns was Wichtiges zu sagen. Was auffällt oder wie hier dieser König beschrieben wird in diesem Text, da gibt es viele Eigenschaften von dem König. Zum einen, dass es ein König war, der seinen Sohn liebt. Ein König, der sein Kind liebt. Es war ein König, der sich auf eine Hochzeit freut. Ein König, der viel einsetzt, der keine Kosten und Mühen scheut, seinem Sohn eine Hochzeit zu veranstalten. Und es ist ein König, der einlädt. Und es gilt heute noch, ich darf zu Gott kommen, so wie ich bin, ob ich gut bin, ob ich böse bin, ob ich schmutzig bin, ob ich nicht mehr ganz sauber bin. Und ich kann aber nicht an dieser Hochzeit teilnehmen, wie ich bin. Ich kann so kommen zu ihm, aber es ist noch was dazwischen. Ich brauche ein Festkleid, das mir nur dieser König geben kann. Und das ist die Gnade, die unverdiente Gnade. Und man kann sich fragen, ja, wie können beide gut und böse da sein, wenn das Kleid irgendwie verdient ist, das passt nicht. Oder wenn es umsonst ist, wie kann der Mann dann abgelehnt werden, wenn doch alles umsonst ist? Und Jesus sagt, dass er jeden annimmt, aber ich kann nicht einfach kommen, wie ich bin. Und das ist nicht die schlechte Nachricht, sondern genau das ist die gute Nachricht. Der König, er hat ein Kleid für mich, er hat ein Kleid für mich vorbereitet, sauber, maßgeschneidert. Es ist geschenkt und trotzdem ist es ganz viel wert. Der König, er ließ jeden rein, der wollte, aber das Wichtige war, dass sie am Anfang beim Eingang ein neues Kleid bekommen haben. Und ich komme nur rein, wenn ich mich ja von Jesus wirklich neu einkleiden lasse, umkleiden lasse. Und nochmal ein kleines, um es verdeutlichen, ein Beispiel aus Japan. Wir waren bei einer Freundin bei der Hochzeit eingeladen. Japanische Hochzeiten, die sind nochmal eine Stufe schicker, sage ich mal, wie die deutschen vielleicht. Und wir mussten eine Weile mit dem Auto fahren und weil meine Schuhe, ich glaube, ich wollte die sogar, die ich anhabe, wollte ich anziehen. Und, aber zum Fahren waren die ein bisschen unbequem, deswegen habe ich meine alten Vans, also alte Sportschuhe, die schon ziemlich verrappelt waren, sage ich mal, und dreckig, die habe ich angezogen. Und als wir beide auf dem Weg waren, ist mir eingefallen, Mist, ich habe meine Schuhe vergessen. Ich hatte einen Anzug dabei, aber ich habe meine Hochzeitsschuhe vergessen. Schlecht. Und da ist ein bisschen, ja, feuchte Hände gekriegt, was mache ich? Und ich stand da mit meinem Anzug und mit meinen dreckigen Schuhen. Ich dachte, oh nein, hoffentlich sieht es die Braut nicht, hoffentlich sehen es die Gäste nicht. Man steht irgendwie so am Rand und fühlt sich irgendwie komisch. Was soll man machen? Und es war auch zu früh, um noch neue Schuhe zu kaufen. Oder es hat einfach nicht mehr gereicht. Aber das Geniale war, Wir wussten auch eben von anderen Freunden, die zu dieser Hochzeit fährten, die schon in Tokio waren, die Nacht vorher. Und wir haben ja angerufen, hey Maki, was sollen wir machen? Und er sagt, hey, da gibt es einen Laden, der schaut ziemlich günstig, der hat offen, schon früher als die anderen Läden. Und ich fahre dahin und wir gucken, ob es da Schuhe gibt. Und so ist sie, ich konnte nichts machen, ich stand nur da und ich musste mich darauf verlassen, dass eben die Maki in diesen Laden fährt und mir neue Schuhe kauft. Und das hat sie getan, ist dann gekommen, ich konnte am Rand noch geschwind irgendwie meine Schuhe wechseln. Und ich habe mich aber ganz anders gefühlt. Ich war passend angezogen zu dieser Hochzeit und musste mich nicht verstecken, musste mich nicht schämen. Und das war für mich so ein Beispiel eben, ich selber konnte mich nicht einkleiden, klar, ich konnte die Schuhe anziehen, aber ich musste mich darauf verlassen, dass mir jemand anders diese Hochzeitsschuhe kauft. Und ich glaube, so ist es auch eben im bildlich gesprochen, mit dieser Hochzeit, um die hier geht. Wenn ich glaube, dass ich mich ja durch meine eigenen Werke oder durch irgendwas anderes in diese Hochzeit einschleichen kann, mit was anderem als die Gnade, die Jesus Christus schenkt, dann wird ja die größte Hochzeit, wie es für diesen Mann war, im Universum, wird zu meinen eigenen Trauerfeier. Das sind harte Worte, aber ja, Jesus, er bringt es hier ganz konkret auf den Punkt. Und er will nicht, dass wir draußen bleiben, sondern er hat dieses Kleid schon bereit für uns. Und dann, ja, wie es heißt in der Finsternis, die Hände sind gebunden, die Füße sind gebunden. Was auch zeigt, dieser Mann, er konnte selber nichts mehr leisten, nichts mehr machen dafür. Und seine Hände konnten ihm nicht helfen, seine Füße ihn nicht mehr tragen. Und deswegen auch an uns, eben nicht dieses Kleid, das Jesus schenkt, das aufzuschlagen. Schlag die Liebe Gottes nicht aus, ob du gut oder böse bist, und schlag die Liebe Gottes nicht aus, die dich ganz neu einkleidet. Und zum Schluss noch eine weitere Eigenschaft oder eine Eigenschaft, die mir so wichtig wurde in diesem Gleichnis von diesem König. Es ist ein König, der wartet. Es ist ein König, der aus Liebe zu seinem Sohn, aus Liebe zu uns, erwartet, dass seine ganzen Kinder aus der ganzen Welt an diesem Hochzeitsfest teilnehmen. Weil er weiß, er wartet, weil er weiß, was uns da erwarten wird. Was für eine große, großartige Feier uns da erwarten wird. Noch sind wir vielleicht Gäste, noch sind wir Boten in dieser Welt. Aber das Angebot gilt, er weiß, was uns erwartet. Und deswegen der letzte Punkt. Ja, Gott, wie es in diesem Lied heißt, wir sind eingeladen zum Leben, unser Gastgeber ist Gott. Ja, Gott. In diesem Lied so eine Bestätigung, es ist Gott, der uns einlädt nochmal. Man kann es auch anders sehen. Ja, Gott. Und hier, über den Vers können wir allein noch 3 Wochen reden. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Wie so ein Knick nochmal in dieser Einladung. Was, wenn ich nicht ausgewählt bin? Und da geht dieses ganze Fass auf mit Vorherbestimmung, mit Prädestination und was auch immer. Aber ich glaube, an dieser Stelle, da geht es ja gar nicht so sehr um so diese große theologische Diskussion, um die großen theologischen Fragen, sondern es bedeutet einfach, die Leute, die am Ende dabei sind, die bei Jesus sind, die bei diesem Hochzeitsfest ganz konkret dabei sind. Der König hat eine Hochzeit vorbereitet, ja, bei der wir mal nicht nur Gäste sein werden, nicht nur Teilnehmer, sondern bei der wir selber die Braut sein werden, bildlich gesprochen. Und wie es in diesem Lied heißt, dann weiter in diesem Kinderlied, unser Gastgeber ist Gott, ja Gott, seine Liebe will er uns geben, ist das nicht ein Angebot? Es ist ein Angebot und was für eins. Es ist Liebe in Reinform und ja, es wird oft gesagt, irgendwie, es ist so einfach, die Liebe Gottes anzunehmen. Es ist so einfach, diese Einladung anzunehmen. Aber ich glaube, ja, manchmal, da wäre es einfacher, wenn ich jetzt sagen würde, okay, jeder macht 10 Kniebeugen, dann weiß man, was man zu tun hat, man ist fertig und denkt, jawohl, ich habe es geschafft. Aber was, wenn es einem ziemlich schwer fällt, diese Liebe anzunehmen, wenn ich gar nicht erst greifen kann, wenn ich gar nicht weiß, wie soll ich die Liebe Jesu wirklich annehmen? Und ich glaube, das ist eben wichtig, dass wir diese Erfahrung machen, wie Gott uns ruft, wie er uns seine Liebe zeigt, ganz konkret im Alltag, in unserem Leben. Sei es in der Schöpfung, in vielem anderen, aber auch eben ganz konkret da, wo ich bin, da, wo ich als die Person, die ich bin, Gottes Liebe erfahre und erlebe. Und ich glaube, ein Weg, um das zu erfahren, das ist eben, dass ich auf diesem Weg bin, dass ich mich auf den Weg mache zu dieser Hochzeit. Das heißt nicht, dass ich sofort den König verstehe, den Bräutigam kenne in allen seinen Facetten, aber dass ich auf dem Weg bin und Schritt für Schritt immer mehr verstehe, was es heißt, eben auf dem Weg zu sein, was es heißt, Gott immer mehr kennenzulernen. Ja, und deswegen, wir sind eingeladen zum Leben. Lass uns die Liebe nicht ausschlagen, die Leben schenkt. Unser Gastgeber ist Gott. Lass uns dieses Geschenk der Gnade, dieses neue Kleid und seine Macht in unserem Leben nicht ausschlagen. Und das letzte, ja, Gott. Gott hat sein Ja für dich, für uns, für mich gegeben. Deswegen lass uns dieses Ja von ihm nicht ausschlagen, sondern mit der einzigen Antwort antworten, die passt, ja, Gott. Sein Ja gilt, die Frage, gilt uns das auch? Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der einlädt. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns auf die Gästeliste setzen will, auf so ein Gesetz hat. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, wirklich auf diesem Weg zu sein, zu dieser Hochzeit zu gehen mit unserem Leben, nicht in die falsche Richtung. Danke, dass wir keine Angst haben müssen, wenn wir ernsthaft dahin wollen, dass wir es verpassen, sondern dass du uns den Weg zeigst, jeden Tag. Und dass wir uns nicht fürchten müssen, sondern dass wir uns freuen können. Freuen auf eine Hochzeit, auf ein Fest, wie wir es noch nie gesehen haben. Das jetzt schon, wo du uns einen Vorgeschmack gibst, aber dass wir es im ganzen Umfang dann irgendwann mal erkennen werden. Danke, dass du einlädst und ich bitte dich, dass du uns auch zu solchen Boten machst, die andere auch einladen durch unser Leben. Hilf uns da dabei. Ja, und wir dürfen zu diesem Gott beten, mit diesem Gebet, das uns Jesus selber gelehrt hat, mit dem Vater unser. Und das möchten wir gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.